Das ist der Fokus auf der RS3 am Mikrofon Marina Villa. Der Karl Müller ist eine Art moderner Daniel Düsentrieb. Tüfteln, etwas erfinden, ausprobieren, verbessern, bis es gut ist und dann wieder etwas Neues herausfinden und so weiter und so weiter. Seit ein paar Jahren konzentriert sich der Erfindungstrieb von Karl Müller auf Schuhe. Er hat den MBT, den sogenannten Massai-Barfussschuh, erfunden. Ein Schuh, der macht, dass man mit federtem Gang läuft und Muskeln braucht, wo man gar nicht gewusst hat, dass man sie hat. Ärzte und Physiotherapeuten verschreiben den MBT-Schuh als Therapiegerät. Und Stars wie der Bono, Cindy Crawford oder der Arnold Schwarzenegger tragen sie und finden sie cool. Herr Müller, ich habe gestern ein paar von Ihren Schuhen besorgt. Im Laden ist es super gut gegangen. Es hat sich irrsinnig gut angefühlt. Es war schön, so weich und rund zu laufen. Dann bin ich heim und habe gedacht, ja, jetzt könnte ich ja mit diesen Schuhen posten. Der Rap ist dann noch gut gegangen und auf dem Heimweg habe ich also wirklich zweimal Pause müssen machen, weil ich irgendwie in der Wädli hat's wirklich ausgezogen und unten an der rechten Sohle hat's weh. Ich bin dann wirklich froh gewesen, wo ich daheim gsi bin und so können abziehen. Das kann's ja irgendwie nicht sein.
Ja, es kann sicher nicht langfristiges Ziel sein, dass sie Probleme überkommen. Aber es ist schon so, der MBT verändert halt etwas und die Kundinnen und Kunden, die sich für den MBT entscheiden, die wollen ja auch etwas verändern. Sei es an der Fitness, an der Kraft, an der Koordination oder dass sie irgendetwas, was wehtut, halt nicht mehr wehtun. Und in dem Veränderungsprozess gibt es Reaktionen und es ist ganz wichtig, dass man auch weiss, wie man das Ding dreht, also man dort in einem gewissen Sinn wieder lernen laufen. Man weiss, dass, oder man ist sich vielleicht auch zu wenig bewusst, dass Gehen koordinativ eine grosse Herausforderung ist. Man sieht auch bei den kleinen Kindern, wenn sie lernen laufen. Und man sieht das auch wieder am hohen Alter. Das ist eines der grössten Probleme vom Alter. Der schmerzhafte Gang und dann eben auch die Sturzgefahr im Alter, wo grosse Konsequenzen hat, dass man zum Beispiel von daheim weg muss. Und MBT fordert die Veränderung vom Gang und die Veränderung tut zum Beispiel die Länge der Muskeln, die Bewegung von gewissen Muskeln verändern. Und das kann, wenn man übertreibt und man es falsch macht, sogar zu Schmerzen führen.
Also habe ich es dann einfach verkehrt gemacht oder habe ich einfach noch ein bisschen zu wenig Geduld gehabt?
Ja, nicht gerade zugeschaut, was sie gelaufen sind, aber können wir vorstellen, dass sie ein bisschen wenig Geduld gehabt haben, dass sie gefunden haben im Laden ein wunderbares Gefühl und dann sind sie einfach mal drauf losgelaufen und haben es wahrscheinlich haben es unterschätzt, dass da wirklich etwas wirkt und haben es vielleicht übertrieben für sie speziell.
Aber diese Schuhe, was, ich meine, Schuhe sind Schuhe. Jetzt gibt's 12 cm High Heels und dann gibt's noch Turnschuhe und ganzen Haufen zwischendrin. Was ist denn das Besondere an Ihrem MBT?
Also, Schuhe ist Schuhe. Bis jetzt sind Schuhe Schuhe gewesen, jawohl. Und bei uns ist das, was den Fuß umfasst, die Fußbekleidung obendran, ist in dem Sinn ausgleich. Was anders ist, ist die Sohle. Das, was zwischen der Fußsohle und dem harten Boden ist, ist anders. Der Indikator zwischen dem Fuß und dem Boden, der hat die Schuhindustrie bis jetzt gesagt, der muss stützen und führen, man muss den Fuß einpacken, man muss ja anschauen, dass es nicht bewegt, eben, dass man nicht nach hinten kippt zum Beispiel. Und wir machen genau das Gegenteil. Das ist ein Instabil, das ist vielleicht etwas wie ein Trampolin, es ist weich, es ist rund. Und das ist im ersten Moment eben instabile Wirkung und fordert dann halt den Mensch, sich anders zu bewegen.
Ich habe so ein Teil mitgenommen. Ich denke, da muss man irgendwie ein bisschen beschreiben. Wissen ja nicht alle. Also oben sieht es wirklich aus, einfach wie ein Turnschuh. Und unten ist es sehr eine dicke Sohle. Das ist das eine, was mir auffällt. Dann hat es so Teile, die ganz weich sind, hinten bei den Fersen. Und dann ist es hinten ganz abgerundet. Also eigentlich so ein bisschen wie ein Küsseli. Und was ist, Sie haben gesagt, das ist nicht ein Schuh, der stützt, sondern der eher instabil ist. Jetzt trotzdem, es gibt ganz einen Haufen Leute, die fangen auf die schwören. Die Ärzte sagen, das ist, kann wirklich hilfreich sein als Therapiegerät. Was ist denn das Wunderbare oder Einmalige, was Sie da herausgefunden haben?
Das Gefühl beim Laufen. Wenn jeder Mann kann bestätigen, jede Frau kann bestätigen, dass wenn man barfuß auf einem weichen Boden, zum Beispiel wenn es lang geregnet hat, leider zu lang wie jetzt zum Beispiel, auf dem weichen Gras läuft barfuß und man so einsinkt. Es gibt fast kein schöneres Gefühl als da. Und das Gefühl ist meine Herausforderung. Auf dem härtesten, flachsten, härtesten Boden, wo unseren Alltag halt bietet, trotzdem das Einsink, das weiche Einsinkgefühl geben. Und die Sohle ist in Sandwichform, ähnlich wie ein Ski aufgebaut. Das hat hier einen ganz weichen Teil. Es muss rund sein, dass man mal überhaupt mit dem Fersen reinkommt. Also es hat statt einem Absatz, hat es einen Fersentaster, weil der Fuß ein Tastorgan ist. Und dann hat es eine Platte drin, Fiberglas-Carbon-Platte drin, hat es Textilmaterialien drin. Das Ganze ist eben, wie gesagt, rund geformt, damit der Fuß auch rollen kann und nicht so eine Klapp-Klapp-Bewegung machen. Also das Gehgefühl steht im Vordergrund.
Jetzt, wenn man die Liste, gegen was der Schuh alles kann helfen, ist es eigentlich unglaublich. Das Gefühl, es ist so ein bisschen das Allerweltsmittel, also gegen Rücken- und Knieprobleme und Hüftleiden. Jetzt hat man herausgefunden, offenbar gegen Zellulitis. Also ist es nächstens noch gegen Haarausfall? Oder sind das einfach ein Haufen Wörter, wo nicht ganz alles stimmt?
Wir können ja nicht kontrollieren, was unsere Kundinnen und Kunden alles sagen. Wenn sie unsere Kataloge oder Prospekte oder die Internetseiten anschauen, dann finden sie nichts von dem. Wir befassen uns mit dem Gehgefühl. Und das gute Gehgefühl, da gibt es auch Studien, das hat Wirkung. Je besser, je weicher, je angenehmer sie laufen, je besser das Gefühl am Fuß, desto besser ist die Wirkung auf Gesundheit, auf Fitness. Da gibt es Studien, wissenschaftliche, bekannte Studien von Professor Nick, wo das Biomechanische Institut an der ETH gegründet ist und schon lange an der Universität Calgary als Biomechaniker arbeitet, sagt das zusammenfassend. Je besser das Gehgefühl, desto besser die Wirkung für Gesundheit und für Fitness. Und das ist eigentlich das, was wir arbeiten daran.
Und das rechtfertigt einen Preis von knapp 300 Franken, wo Sie sagen, ja, das ist eine Art, also quasi das kleinste mobile Fitnessgerät, das man immer bei sich hat.
Ja, der Preis besteht einerseits aus der Wirkung. Gewisse Leute sagen, das hat mein Leben verändert. Das könnte mehr als ein Auto kosten. Wollen wir natürlich nicht, wir wollen es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Und auf der anderen Seite sind es die Entstehungskosten. Die Sohlen allein ist teurer in der Entstehung als sonst ein teurer Schuh. Und schlussendlich sind wir halt bei denen rund knapp 300 Franken gelandet.
Ich habe es in der Einleitung gesagt, dass Sie so kleine moderne Daniel Düsentrieb sind. Jetzt, Schuhe gibt es einen Haufen. Eigentlich sehen die plus minus alle ein bisschen ähnlich aus. Da haben Sie jetzt wirklich etwas geschaffen, das doch anders ist, auch wenn man das mal wertfrei sagt. Wie ist die Idee entstanden?
Ich habe lange in Südkorea gelebt, 12 Jahre, von 1979 bis 1990. Und ich habe grosse Probleme gehabt mit meinem eigenen Körper, ein Fußball gespielt früher, also tief unten in der zweiten Liga. Aber ich hatte die gleichen Probleme gehabt wie die bekannten grossen Fußballer. Also Achillessehne, Knieprobleme, Rückenprobleme, ganz extreme Rückenprobleme. Und ich habe gemerkt, wenn ich bei uns ums Haus herum auf den Reisfeldern laufe, wenn sie geerntet worden sind, der Reis wächst ja im Wasser rein, wenn man das Wasser ablässt, ist das alles so weich, weicher Lehm. Und wenn man dort reinläuft, dann löst die Verspannung, die Schmerzen gehen weg. Und dann habe ich mir den Reisboden eigentlich, wenn ich dann zurückkomme in die Schweiz, auch wieder unter meine Füße gewünscht, im Alltag, auch dann, wenn ich auf dem harten Boden laufe.
Ja, aber von dort bis zur Idee, geschweige denn zur Entwicklung von einem Schuh, stelle ich mir vor, ist das ein ziemlich weiter Weg.
Ja, ich habe hier auch, als ich das gespürt habe, gar nicht daran gedacht, dass ich irgendwann mal einen Schuh finden würde oder eine Sohle. Da sind noch einige Geschichten zwischen ihnen passiert. Also es haben einige Sachen müssen passieren, dass dann schlussendlich auf Umwegen gezwungen worden bin, sozusagen, den MBT zu finden.
Wir kommen nachher vielleicht noch auf Details, die irgendwie rundherum waren, aber wenn wir jetzt also quasi bei dieser Schuhentwicklung versuchen zu bleiben, wie ist der Weg passiert, eben vom weichen, schönen, lehmigen Boden, einem Reisfeld in der Vorstellung, bis sie irgendwie gesagt haben, du, jetzt rein technisch, jetzt fange ich mal an, pröbeln und tüfteln.
Also rein technisch ist es so gewesen, dass ich, als ich zurückgekommen bin von Korea, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, warum und so, bin ich an einen absatzlosen Schuh angekommen. Den habe ich dann angelegt und der hat eine gute Wirkung gehabt. Aber man hätte nicht können verkaufen so. Das heisst, es war schwierig zum Lernen laufen. Es ist schwierig oder die Leute haben sich auch nicht getraut mit dem, komisch ausgesehen. Und ich habe immer gefunden, dass man weich sein. Und der hat keine weichen Materialien dran gehabt.
Also, es war wie ein Loch hinten beim Fersen.
Es war wie ein Loch im Fersen gewesen. Der hat mir ursprünglich die Idee gegeben. Und, ich habe dann aber gefunden, das kann es nicht sein. Und habe das anders gebaut. Die Idee, einen Schuh zu machen, ist von dort gekommen. Aber, wie den zu bauen, da ist dann eher wie das Reisfeld gewesen, eben weich. Für mich ist weich im Vordergrund gestanden. Also weich, warum baut man eine Sohle mit so hartem Material? Man könnte doch die mit Schaumgummi bauen. Und dann habe ich mit Schaumgummi angefangen. Dann habe ich gesehen, ja, wenn man ein oder zwei Tage läuft, dann ist der Schaumgummi zusammengepresst, dann hat er die Wirkung nicht mehr, er saugt Wasser auf. Also so einfach ist es nicht gewesen. Aber so etwas ist es abgelaufen.
Und dann etwa 96 haben Sie etwas Brauchbares beieinander gehabt?
98. Ja, 1998 bin ich dann so weit gewesen, dass ich gefunden habe, jetzt kann man es verkaufen. Und das war am Anfang relativ schwierig gewesen.
Da sind Sie da gewesen mit wie viel Paar Schuhe haben Sie dann gehabt?
Ja, 500 habe ich zuerst einmal produziert. 500 Aha. Paar, und das war ein grosses Risiko gewesen, weil ich kein Geld hatte. Oder fast kein Geld. Und, es war auch hart gewesen, die zu verkaufen.
Wie haben Sie das gemacht? Eben, dann steht man da, hat 500 Schuhe und sagt, du, ich habe etwas Neues herausgefunden. Die anderen denken, ja, natürlich, auf den haben wir gewartet.
Ja, genau. Vor allem die Spezialisten dort, die ich gefunden habe, die müssten eigentlich meine Multiplikatoren sein. Auf die Ärzte habe ich gehofft, auf Physiotherapeuten, auf die Sportfachhändler. Weil ich bin felsenfest überzeugt gewesen, dass das wird ein Schlager werden, weil bei mir hat es funktioniert. Dann habe ich gefunden, wenn es bei mir geht, dann muss es bei den anderen auch gehen. Aber ich bin dann abblitzt überall. Also praktisch überhaupt niemand gefunden unter den Fachleuten, die das anerkannt haben. Nicht einmal wollen ausprobieren. Die haben von Haus aus schon gesagt, ich glaube, das ist nicht ganz normal. Man weiss doch, ein Schuh muss stützen, führen, dämpfen. Jetzt macht er das so wackelig, so instabil. Da geht man über den Fuß, und ich habe auch Drohbriefe bekommen, dass, wenn es einen Versicherungsfall gibt, dass man mich würde einklagen und so weiter. Aber ich habe einfach weitergemacht, weil ich überzeugt war.
Und wo hat es dann das erste Mal eingehängt?
In meinem Freundeskreis. Ich bin dann halt, weil es bei den Fachleuten nicht funktioniert hat, zu den Kollegen gegangen. Und ich habe auch kleine Inserätli gemacht. Mit dem Andi Egli dort mal. Und,
den haben Sie kennengelernt?
Den Andi Egli habe ich kennengelernt.
Jawohl. Das hat also geholfen, dass da schon eine Piste bestanden hat und nicht ganz neu war.
Ich habe gewusst, dass er Achillessehnenproblem hat hier. Und, bei ihm hat es geholfen. Auch. Und er hat dann das ausgesagt auf diesen kleinen Inserätli. Dass das hilft und dass ihm das geholfen hat. Und, aufgrund von diesen Inserätli sind, Kunden auf mich zugekommen. Die haben angelötet. Die hatten einen Abstellraum. Habe ich angefangen, habe ich das Büro eingerichtet. Und irgendwann habe ich gemerkt, es sind nicht mehr meine Kollegen, die anrufen, und nicht die, die direkt angerufen haben, die sie im Inserat gesehen haben, sondern es redet sich um. Und wo ich gemerkt habe, dass ich eigentlich nur noch mal jetzt telefonieren und Frau Päckli machen und mir verkaufen, da bin ich überzeugt gewesen, dass das ein Hit wird. Und dann bin ich mal in einer Zeitung eingeladen gewesen, hat sich dann so im näheren Umgebung angefangen rumreden, und dann habe ich dann im Felix, im Arboner Felix heisst die Zeitung, habe ich dann gesagt, wir werden einmal bedeutender als Nike, und das ist dann der Schuss hinten raus.
Und also
da bin ich dann der grosse Spinner gewesen.
Glauben Sie das immer noch?
Ja, wir haben es auch bewiesen, wir sind mit unserem Konzept vor Nike. Nike macht uns jetzt nach. Die sich befassen mit dem, gesehen, dass Nike Free hat, ein Produkt, das Nike Free heisst. Und die sagen auch in den Medien, dass sie erkannt haben, dass wir einen Markt geöffnet haben, also eine neue Kategorie von Fußbekleidung erfunden haben, die sie jetzt nachmachen. Und sie machen Werbung zu der Primetime rund um die Welt herum und verkaufen trotzdem bei weitem nicht so viel wie wir.
Das ist nicht schlecht, oder?
Ja, wie gesagt, ich habe dort mal dran geglaubt, aber was denn alles braucht, um das zu erreichen. Und ich glaube, wir stehen am Anfang, es geht weiter. Da habe ich mir nicht so richtig vorstellen können.
Also auf das kommen wir später auch nochmal. Also nur 2-3 Zahlen. Sie haben es vorher gesagt, mit 500 Paar Schuhe angefangen. Das letzte Jahr war es, glaube ich, 500.000 gewesen, die sie verkauft haben. Und das Jahr ist, glaube ich, schon in wenigen Monaten die Zahl übertroffen worden. Es hat auch etwas, also jetzt mein beängstigend im Sinn von, man muss dann ziemlich Gas geben, dass man dann auch kann Qualität aufrechterhalten und alles so machen. Eben, wenn es dann 1 Million oder 10 Millionen Schuhe sind und nicht mehr 500.
Ja, das ist eben genau das, was ich vorher angedeutet habe. Da habe ich mir nicht vorstellen, wie denn das konkret alles funktioniert. Aber irgendwie geht's so schlecht und recht. Wir könnten im Moment 200.000 Paar pro Monat verkaufen. Arbeiten aber nur 150.000 Paar und darum haben wir viele unzufriedene Generalvertreter in diesen 20 Ländern, unzufriedene Kunden, die haben es in den Medien schon gesagt, dass es neue Modelle gibt, und ich sage es jetzt nochmal, merke ich gerade. Und wir können nicht liefern. Und da gibt dann Probleme auf einem Niveau, ja, da habe ich mir auch früher noch nie vorstellen, dass wir mal solche Probleme würden haben.
Kommen wir doch gerne nachher noch mal dazu. Ich würde gerne das erste Musikstück einspielen. Sie haben gesagt, Sie haben 12 Jahre in Korea gelebt. Wir reden über das nach dem ersten Musikstück, was tatsächlich etwas Koreanisches ist. Ich denke, das klingt ziemlich ungewohnt für unsere Ohren. Können Sie etwas dazu sagen?
Das Stück handelt von Busan. Das ist eine Hafenstadt, die grosse Hafenstadt im Süden von Korea. Meine Frau hat ihre Jugendzeit dort verbracht, nachdem dass sie von der Insel Jeju, wo zwischen Japan und Korea ist, übergekommen ist. Und wir produzieren auch, ich habe eine Fabrik in Busan, also insofern ist Busan für mich eine wichtige Stadt.
Die Klänge hier auf DRS, das ist koreanische Musik, gewünscht von Karl Müller. Er, der den MBT-Schuh, den sogenannten Massai-Barfußschuh, erfunden hat. Wie sind Sie als junger Mann auf Korea gekommen, von der ETH sozusagen direkt abgeworben nach Korea?
Ich bin jetzt in der Kantonsschule und in meiner Klasse war ein Koreaner, der im Pestalozzi-Dorf als weißes Kind aufgewachsen ist. Er ist dann auch auf Zürich gekommen. Ich habe, wie Sie gesagt haben, in Zürich Maschinenbau studiert. Und nach dem Studium konnte ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, irgendwo in einer Grossfirma Turbinenschüffel zu berechnen oder so etwas. Ich hatte einen Drang. die Welt aus. Ich habe mir auch nie können vorstellen, dass ich mich irgendwo anstellen lasse. Und so bin ich halt auf Korea gegangen, auf Hinweis vom Hitchin Park, wo mir gesagt hat, dort mal Korea-Suche sei im Aufbruch und sie suchen junge Ingenieure, sie würden Stipendien geben. Und so bin ich auf koreanische Staatskosten auf Korea, koreanisch und chinesisch studieren an der Seoul-Universität.
Ich wollte sagen, nichts einfacher als das. Auf Korea ein bisschen studieren, ob man kann, die Schrift nicht, die Sprache nicht, gar nichts. Wie war das?
Ja, es war eine Auswegssituation, eben, weil ich habe noch an der ETH geschafft, ja. Also, als ich denkt, vielleicht in der Zwischenzeit merke ich dann, was ich machen soll oder will machen. Ja, es war eine Notlösung eigentlich, aber nichts können ist das eine und nichts verstehen, aber die Faszination von dieser Welt. Ich bin von Haus aus so ein bisschen, ich denke, meine Begabung ist, Kundenbedürfnis zu sehen. Sachen kaufen, verkaufen. Ich habe schon während der ETH und früher noch hatte ich einen Laden gehabt. Und in Korea ist alles so betriebsam. Also an der ETH sind es Fotoartikel gewesen. Und in St. Gallen hatte ich einen Laden gehabt, mit so Taschenrechner, mit einem Kollegen zusammen. Und ich habe das sehr gern gemacht, mit Kunden diskutieren, reden, verhandeln. Und Korea ist unglaublich. Da gibt's kein Haus, was nicht unten in einen Laden hat. Betriebsam, merkt und so weiter. Sehr farbig, sehr busy alles. Und die Welt hat mir schon sehr gefallen. Und ich bin motiviert gewesen, hochmotiviert, die Sprache zu lernen.
Und Ihre Frau, haben Sie die dann rasch kennengelernt? Und die erste Liebeserklärung auf Koreanisch ist gut gegangen?
Ja, das ist 3 Jahre später gewesen. Ich habe Koreanisch relativ schnell gelernt. Eigentlich Tag und Nacht. Mein Ziel war, die Kultur kennenzulernen, mit diesen Leuten zu diskutieren, die Welt können, wie als Koreaner miterleben. Und das ist ein paar Monate gegangen, haben mich gut können unterhalten und nach einem Jahr habe ich es sehr gut, so gut können schon, dass man am Telefon gar nicht mehr gemerkt hat, dass ein Ausländer am Apparat ist.
Und wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Also ist das schwierig in der damaligen Zeit? Was reden wir? Ungefähr
1979 bin ich auf Korea und kennengelernt habe sie im 82, 3 Jahre später. Ja, es ist schwierig gewesen, ja, als Ausländer. Vor allem dann, wenn es darum gegangen ist, dass man sich auch die Eltern hat müssen vorstellen. Die Eltern haben sich absolut nicht können vorstellen, dass jetzt ihre Tochter einen Ausländer heimbringt. Ausländer hat es auch sehr wenig gehabt in Korea. Das war ein harter Brocken gewesen mit meiner jetzigen Schwiegermutter.
Und wie haben Sie es geschafft? Hat der Ostschweizer Charme etwas genützt? Oder haben Sie ganz anders müssen das machen?
Nein, der Ostschweizer Charme hat da nichts genützt. Ein bisschen beeindruckt hat sie dann die Sprache irgendwann. Nachdem, dass sie zuerst einmal mir eine Moralpredigt gehalten hat, eine Stunde lang, dort, wo wir sie das erste Mal getroffen haben und mir eine Stunde lang erklärt hat, dass sie eigentlich schon für ihre Tochter jemanden hat und dass ich da nichts zu suchen habe und dass sie soll aufstehen und gehen. Und ich einfach sitzen geblieben und gelassen und Verständnis gezeigt habe, immer mit Kopfnicken. Ist dann nach einer Stunde die Luft raus gewesen und dann habe ich einmal ein paar Wörter gesagt und dann war sie ja überrascht gewesen, dass das eigentlich sehr gutes Koreanisch ist und dann hat sie angefangen Gegenfragen und so sind wir ein kleines Gespräch gekommen, wobei der Abend hat dann trotzdem damit geendet, dass sie gesagt hat, ich soll von ihrer Tochter loslassen.
Was sie aber offenbar nicht gemacht haben.
Nein, ich bin ein hartnäckiger Mensch und meine Tochter hat auch nicht loslassen und ja, mit der Zeit hat es dann eingekränkt, hat sie dann nie gesehen, dass es keine Mittel dagegen gibt.
Das ist das eine gewesen, dass, heute redet alles über Expandieren nach China und so weiter, aber wir sind doch 25 Jahre oder fast, ja, oder gut 25 Jahre später. Sie sind dann in politische Unruhe reingekommen, also nicht wegen ihrem Engagement, sondern weil es Korea eine schwierige politische Situation war, und trotzdem nicht zurückgewählt in die Schweiz. Und dann hat, glaube ich, ihr grosser Aufstieg angefangen.
Ja. Anscheinend müssen sie, dass der Präsident Park 1980 ermordet worden ist. Die Universitäten sind geschlossen worden und ich habe dann nicht mehr gewusst, was machen. Und habe dann Schweizer kennengelernt auf dem Fußballplatz, wo praktisch alle Köche sind in diesen 5-Sterne-Hotel und die haben sich beklagt, dass sie kein Roh Materialien haben. Sie müssten eigentlich Appenzellerkäse haben, sie müssten Herogomfi haben. Und da habe ich gefunden, das wäre eigentlich etwas für mich, für die so Zeug importieren. Und dann habe ich die Firmen angefragt und so ist es losgegangen. Ein Produkt hat es andere gegeben. Die haben dann echt bestellt bei mir und das ist gewachsen und vom Hotelgeschäft ist es dann in andere Bereiche gegangen. Ich habe dann mit der Zeit Textilmaschinen verkauft, Ersatzteile verkauft, Ski.
Rossignol-Ski.
Rossignol-Ski. Ich war 10 Jahre Generalvertreter für Rossignol, Nordica, Marca. Ich habe 80 Generalvertretungen aufgebaut in wenigen Jahren. Ich habe dann dürfen Restaurant. Hat sich dann halt auch irgendwie ergeben. Es würde zu weit führen, wenn ich im Detail würde sagen, wie, dass sie ein Restaurant nach dem anderen auftun haben in Seoul. Und es ist einfach alles irgendwie zu Gold geworden. Und ich habe jede Ecke, wo ich wieder eine Geschäftsmöglichkeit gesehen habe, die habe ich genutzt und habe wieder ein neues Geschäft auftun. Und es ist eine Erfolgsstory geworden.
Wie ist das möglich gewesen? Einfach, heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, dass ein Mensch eben vom Rossignol-Ski über Herogumpfi bis hin zum Appenzeller-Käse und dann noch Textilmaschinen vertreibt. Ist das einfach gewesen, weil das Land noch nicht sehr offen gewesen ist und die heutige Globalisierung halt einfach noch nicht gegeben hat?
Ja, richtig. 1980 sind überhaupt Grenzen für fremde Artikel geöffnet worden. Und das war die Chance gewesen. Die haben noch keine Generalvertretungen gehabt. Da bin ich echt genau im richtigen Moment gekommen. Und dadurch ist es auch möglich gewesen, dass der zumindest finanzielle Erfolg können passieren.
Nach dem grossen Aufstieg ist der grosse Fall gekommen. Sie erzählen, Sie reden darüber, weil Sie sagen, es war eine wichtige Zeit gewesen, die mich geprägt hat für nachher. Können Sie das ein bisschen umreissen? Also Sie sind super erfolgreich gewesen, 150 Angestellte, mehrere Firmen geführt. Aber das ist nur die eine Seite gewesen von der Medaille.
Das war die eine Seite gewesen. Ich habe keine Grenze. Also für mich ist das Finanzielle im Vordergrund gestanden. Mir kommt es ein bisschen vor wie die heutigen modernen Manager, wo es nur Businessplan geht, um Shareholder Value, wo das zu oberstoben ist. Das ist mir auch so gewesen da. Ich bin dann aber im Nachhinein glücklicherweise krank geworden, Darm- und Magengeschwür bekommen, habe ein Jahr überhaupt nicht mehr arbeiten können, bin Alkoholiker geworden. Dort habe ich jeden Tag mit verschiedenen Gruppen, um 6 Uhr mit der ersten zu Nacht essen, nachher trinken. Das ist üblich, dass man Geschäftsabschlüsse immer mit Trinken verbunden hat. Literweise Whiskys getrunken. Da hat man dann auch, das war das einzige Mittel gewesen, probate Mittel gegen meine Magenkrämpfe und meine Verdauungsprobleme, die ich hatte. Eben, die andere Seite war dann, dass ich krank geworden bin. Dabei, also dass mich das Streben nach Macht indirekt, nach Geld, dass mich da krank gemacht hat, dass auch die Familie fast auseinandergegangen wäre. Ich habe viel gestritten daheim, bin wenig daheim gewesen, morgen früh heimgekommen und morgen früh wieder rausgegangen. Das war dann die andere Seite der Medaille gewesen.
Und dann?
Irgendwann ist es so wie gewesen, dass ich meiner Frau gesagt hat, ich glaube, wir müssen etwas ändern in unserem Leben. Ich habe dann während der Zeit, wo ich nicht arbeiten konnte, auch mich eingelesen und habe gemerkt, dass nur das Geld und die Macht nicht das Lebensziel kann sein. Da haben wir ja eigentlich alles gehabt. Und trotzdem sind wir nicht glücklich gewesen. Ich habe dann angefangen zu suchen. Ich habe den buddhistischen Tempel gesucht. Ich habe esoterische Bücher gelesen, verschlungen. Bin dann auch bei der Bibel gelandet. Und irgendwie habe ich gespürt, dass bei der Bibel mehr drinsteckt und habe die verschlungen und gelesen und gelesen und irgendwie doch keine Ruhe gefunden. Nur einfach irgendwie das Gefühl, ja, da ist die Lösung. Also, was Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein, das stimmt. Und der will nicht, was er sagt, hat nicht irgendwie einen Machthintergrund. Es stimmt einfach für mich, wie das Leben da war, hat alles gestimmt, was dort hineingestanden ist. Und später habe ich dann echt zum Glauben gefunden, als wir zurückgekommen sind in die Schweiz. Wir haben dann uns eben, wie gesagt, entschieden, hat eine Frau vorgeschlagen, in die Schweiz zurückzugehen, ein neues Leben anzufangen. Und da haben wir dann gemacht, wir haben ein Bauerngewerbe gekauft mit dem Geld, das wir verdient haben.
Wie ist das gewesen? Also nicht jetzt für sie, sondern für ihre Frau. Ich stelle mir vor, die hat vermutlich kein Wort Schweizerdeutsch können, ist in Korea aufgewachsen. Sie haben zusammen dort schon, glaube ich, 4 Kinder gehabt. Ist das richtig?
Wir haben hier 2 eigene Kinder und 2 Pflegekinder, die wir übernommen haben aus der Familie von der Frau.
Unterdessen sind sie auf 7 oben, oder über das können wir nachher noch reden, genau. Aber wie ist das für Ihre Frau? Sie hat einfach gesagt, ja klar, ich komme mit. Also es ist schon eine schwierige Situation, sie haben heftige Auseinandersetzungen und dann sagt der Mann noch, du, wir gehen weg von dort, wo du daheim bist, wir gehen in die Schweiz.
Ja, sie hat sich natürlich auch eine Verbesserung von der Situation gewünscht. Zum Glück hat sie zu mir gehalten und sie ist nicht einfach davon gelaufen. Also sie hat die Familie schon auch wollen retten. Und sie hat auch gefunden, so kann es nicht weitergehen, eine Veränderung brauchen wir. Und ist dann zu dem gestanden. Sie hat übrigens Deutsch gelernt, Hochdeutsch zumindest, am Goethe-Institut in Seoul. Und sie hat einigermaßen Deutsch können, wobei wir immer Koreanisch geredet haben, daheim auch heute noch.
Also dann sind Sie zurückgekommen in die Ostschweiz, dorthin, wo Sie her sind, und zurück auf Roggwil. Und dann haben Sie gefunden, jetzt ist nicht mehr mit der grossen Kirche, jetzt ganz einfach runterfahren?
Ja, genau. Also, wir haben ja erlebt, dass finanziellen Erfolg, nur rein finanziellen Erfolg nicht zum Glück führt. Und haben dann gefunden, ja, fangen wir ein einfaches Leben an. Wir wären Selbstversorger, haben ein Bauerngewerbe gekauft und bin dann 6 Jahre auf dem Feld rausgestanden. Zwischendrin ist dann noch etwas anderes dazugekommen, ein Drogenheim.
Also, was Sie geführt haben?
Ja, wo ich zuerst einfach nur finanzieren wollte. Ich bin dann in der Zwischenzeit echt zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Das heisst, ich will nicht mehr nach meinem Plan leben, sondern ich bin bereit, so zu leben, wie er von mir verlangt. Wenn man es vergleicht mit dem Autofahrer, ich sitze nicht mehr selber am Steuer, sondern als Beifahrer und akzeptiere die Richtung, wo es durchgeht. Wir haben dann gebaut, eben nur als Selbstversorger. Wir haben 2 Kinder zusätzlich bekommen, also meine Frau hat 2 Kinder geboren und später haben wir dann einen schwarzen Afrikaner übernommen. In der Zeit neben dem Bauern, wie gesagt, ist das Drogenheim gekommen. Das habe ich für einen anderen gemacht. Also ich wollte ihm das einfach finanzieren, weil ich als Christ gemerkt habe, im Gebet, ja, der reiche Jüngling und so, ist nicht gut, Geld auf der Bank zu haben. Das ist dann aber Bach abgegangen. Dann habe ich gemeint, ja, jetzt ist Gottes Wille, jetzt habe ich da daneben, ist nicht immer so einfach, Gottes Wille zu sehen, jetzt habe ich da daneben gegriffen. Im Nachhinein glaube ich, dass das gestimmt hat, weil es hätte anscheinend müssen sein, dass wir durch das Drogenheim das Geld verloren haben.
Also Sie haben von allen Ihren Millionen nichts mehr gehabt?
Ich habe noch Gebäude gehabt. Aber 7 Kinder und kein Einkommen, kein Cash mehr. Und
sind Sie gewesen, Anfangs 40?
Da bin ich 38 gewesen, ja, 1990, als wir zurückgekommen sind. Und ja, das stimmt, wir sind ja 2 Jahre da gewesen, also etwa Anfangs 40 bin ich gewesen. Und dann habe ich irgendwie etwas gebraucht wieder, zum Geld verdienen, habe ich gefunden. Ja, ich will mich nicht irgendwo anschliessen an einer Kasse. Bin dann ein Jahr lang auf der Strasse Sachen verkaufen, an den Wochenendmärkten, Weihnachtsmärkten. Bin dann eigentlich fahrender geworden. Habe aber gesehen, dass das nicht kann immer so bleiben. Und aus dieser Notsituation heraus bin ich dann auf die Idee mit der Sohle gekommen.
Unglaubliche Geschichte. Also wenn sie nicht wahr wäre, könnte man sie gut erfunden haben.
Ja, ich kann es nicht ändern. Es war so gewesen.
Aber der Wechsel, ich meine, Reichtum ist das eine, und dann aber wirklich gar nichts mehr haben, das ist ja nicht nur für sie vielleicht schwierig gewesen, auch wenn es im Nachhinein vielleicht etwas Läuterndes hat, aber auch für die ganze Familie. Wie ist der Wechsel gegangen?
Ja, es war gar nicht lustig gewesen, natürlich.
Also die Kinder finden das ja wahrscheinlich auch nicht lässig.
Nein, die müssen unten durch. Und ich kann den Leuten, die es schwer haben, kann ich sehr wohl nachempfinden. Also Geldsorgen zu haben, das ist eine ganz schwere Sache. Das ist nicht lustig. Und man kann schon sagen, Geld ist nicht wichtig, wenn man es hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn man es dann hat, ist es eben wichtig auch zu erkennen, dass nicht alles ist. Ich glaube, ob mit Geld oder ohne Geld, für mich ist es wichtig, dass man nicht nur den Eigenwillen sieht, sondern auch, dass man erkennt, dass, also für mich ist es so gewesen, in jeder Situation auch zu erkennen, was der Wille von Gott, auch wenn es schwierig ist. Bei uns ist auch nicht sofort aufwärts gegangen, nachdem, dass wir zum Glauben gefunden haben, meine Frau übrigens auch. Es ist, ist eigentlich die schwierigste Zeit dann gekommen. Und auch dann durchzuhalten und gleich immer zu glauben, das hat dann schlussendlich dazu geführt, oder hat sich gelohnt, nicht nur finanziell, sondern vor allem, jetzt stehe ich wieder an einem Punkt, wo es uns finanziell extrem gut geht. Aber ganzheitlich auch ganz anders. Wir haben auch eine Familie, die zufrieden ist und wo sonst funktioniert.
Sie haben es gesagt, Sie stehen jetzt wieder an einem Punkt, wo Sie extrem erfolgreich sind mit diesen MBT-Schuhen und gleichzeitig ist es vielleicht erst der Anfang von einem noch grösseren Erfolg. Kann sein, kann man nicht genau abschätzen. Macht Ihnen das manchmal Angst, dass Sie sagen, das ist wie ein Déjà-vu, wo Sie zurückerinnern an die sehr geschäftlich erfolgreiche Zeit, die Sie in Korea hatten?
Ja, das gibt schon etwa Zeiten, wenn man unter Druck kommt, zum Beispiel jetzt, wo man nicht liefern kann. Oder wenn man einmal Qualitätsprobleme hat. Oder mit Mitarbeitern Probleme hat. Nur jetzt weiss ich, wo auch mit diesen Problemen. Alle Sorgen werfen auf mich. Und das tönt so einfach. Aber wenn man betet und meditativ betet und in die, die Probleme erscheinen dann viel kleiner. Also man sieht dann eben nicht nur das Problem an sich, sondern ein Businessplan geht bei mir übers Leben aus. Also ein Businessplan, ein Lebensplan geht weiter. Nicht nur ein Jahr, solange ich regiere an dieser Firma, sondern eben sogar über mein Leben aus. Und dann sehen die Probleme oder die Angst, die man dann in dem Moment hat, eben ganz anders aus.
Sie haben 7 Kinder, 4 eigene. Na, stimmt das?
Ja.
4 eigene, 2 adoptiert aus Korea und 1 Bub noch adoptiert aus Angola. Das ist ja eine Grossfamilie, die es heute sehr selten überhaupt noch gibt. Wie ist die so zustande gekommen und warum?
Die 2 Mädchen sind Cousinen von unseren leiblichen Kindern.
Also die 2, die sie adoptiert haben?
Die haben wir das sind auch Pfleckkinder, wenn sie nicht adoptiert sind. Pfleckkinder, aber sind ganz klein. Die eine war 2 gewesen und die andere 4, die zu uns gekommen sind. Respektive meine Schwiegermutter ist auch zu uns gekommen, wo meine Familie von der Frau einen finanziellen Bankrott erlebt hat, ist der Grossbruder von meiner Frau weg und wir haben die Kinder in Korea zu uns genommen und wir haben sie dann halt auch mitgenommen in die Schweiz, weil es sonst keine bleiben hätte, weil meine Schwiegermutter wäre überfordert gewesen. Und der Pepito ist sie bei uns seit 8 Jahren, seit er 16 ist. Ihn habe ich auf dem Fußballplatz aufgelesen, sozusagen.
Fußballplatz scheint etwas in sich zu haben, hä?
Ja, genau. Ja, sagen Sie mir. Er kenne ich erst jetzt. Ich habe hier Veteranen gespielt und er Junioren. Und der Juniorentrainer hat mir gesagt, der Bub sei ein Weise aus Angola. Und jetzt hat er da ein bisschen Fuss gefasst, hat Freunde. Und jetzt wäre er versetzt. Wir sind an einem anderen Ort. Ich soll doch über die Drogeneinbeziehung, hätte ich doch sicher eine Beziehung zu den Behörden und könnte doch mir sagen, was wir da machen können, dass er nicht mehr weg. Und die Behörde hat mir dann gesagt, es gibt nur eine Lösung, dass der irgendwo in eine Familie unterkommt. Meine Buben sind da ein riesiger Fußballfan gewesen und der Pepito hat gut können shooten. Die haben gefunden, ja, nehmen wir. Und seither ist der Pepito bei uns.
Und ihre Frau hat auch gefunden, ja, dann kommt halt noch einer mehr, das ist okay.
Ja, sie hat gefunden, kochen tue ich sowieso und etwa 8 oder von 9 spielt keine Rolle. Wobei meine Frau nicht nur kochen tut, also wird es nicht aufs Kochen reduzieren.
Aber es ist wirklich so, dass wenn man gerade da, ich weiss, an einem Ort wie Zürich lebt, wo man das sowieso sehr selten hat, auch so eine das tönt alles wahnsinnig unkompliziert. Also einfach halt, ja gut, nehmen wir halt noch ein Kind mehr und das ist es so. Oder hat das auch mit dem Glauben zu sagen, das ist eine Aufgabe, die ich kann, oder?
Ja, indirekt hat es sicher schon auch mit dem Glauben zu tun. Vielleicht nicht bewusst. Man macht nicht alles bewusst mit dem Glauben. Ich bin Mensch wie jeden anderen auch und mit Anfechtungen und man sagt einmal so locker, ja komm. Aber wenn er denn da ist, dann gibt es denn die einen und anderen Probleme. Und wir haben wahrscheinlich die ganze Zeit ebenso viel oder noch mehr Probleme gehabt wie der andere. Aber irgendwie hat der Glaube immer geholfen, durch die Probleme wieder durchzugehen und hart zu bleiben. Also hart, nicht einfach den Wickel ins Flint ins Korn zu rühren.
Das nächste Stück ist also zu dem passt, lobe den Herrn, meine Seele. Ist das so quasi ein religiöses Lieblingslied von Ihnen?
Es ist eines von meinen Lieblingslieder. Ich singe in einem christlichen Chor und das ist eines von den Liedern, die wir dort singen.
Das ist der Fokus. Gast ist der Karl Müller. Er hat den MBT-Schuh erfunden. Wir haben im ersten Teil ein bisschen darüber geredet, was das für ein Schuh ist, was an dem so speziell ist. Wenn man die Artikel liest, die jetzt da publiziert worden sind, was ich interessant gefunden habe, ist, in wie kurzer Zeit etwas zum Erfolg kann werden. Und das finde ich eigentlich auch erstaunlich. Ich denke, gute Ideen gibt es ja noch öppen einmal. Was würden Sie denn sagen, was es ist, was ausgemacht hat und immer noch ausmacht, dass sie innerhalb von wenigen Jahren eben von 500 Paar Schuhe auf vielleicht dieses Jahr auf 1 Million kommen. Was ist es?
Es sind unsere Kunden, die uns weiterempfehlen, die denen so wie einen Schneeballeffekt geben. Und das macht man natürlich nicht mit jedem Produkt. Es funktioniert. Also das Produkt an sich funktioniert. Und dann, glaube ich, ist es auch Kommunikation. Wie wir Kommunikation aufgebaut haben. Wir haben von Anfang an, habe ich mich jedem einzelnen Kunden angenommen. Also arbeiten gehört dazu, also fast Tag und Nacht. Dann mich einzelne Probleme angenommen. Da kann man natürlich irgendwann nicht mehr. Dann muss man dann anfangen zu delegieren. Und wenn die Firma grösser wird, ist dann auch immer Gefahr, dass eine Firmenkultur verloren geht. Aber der Anfang, glaube ich, die Basis ist so gleich gewesen, dass der Kunde gespürt hat, die nehmen mich ernst, es hat eine Wirkung. Und aus Dank haben die Kunden das auch weiterverzählt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Und wir sind da nicht stehen geblieben. Wir haben ständig verbessert und wir sind ständig dran. Also ich sehe mich auch jetzt überhaupt nicht am Ende, weder finanziell noch oder von der Firmengröße her oder im Leben überhaupt. Man weiss nicht, was morgen ist. Es kann ja irgendetwas kommen. Aber eben, dass Kunden uns richtig nach vorne pushen, ist das eine. Und dass dann der Funke vom Kunden auf den Journalist oder auf die Journalistin übergesprungen ist. Und dass die gleiche Mund-zu-Mund-Werbung dann auch auf dieser Ebene, auf der Journalisten-Ebene, wieder passiert ist. Zuerst in der Schweiz, dann Deutschland, England, jetzt Amerika. Und dass so viel geschrieben wird über uns auf der ganzen Welt. Das sind tausende von Artikeln. Wir sind in den Top-Medien, also ganzseitig New York Times. Wir sind Good Morning America. Wir sind auf CNN World News 7 Minuten gewesen. Und immer wieder ständig sind wir in den Medien, glaube ich, einfach weg dieser Mund-zu-Mund-Maschine.
Also ein gutes Produkt A und B, Mund-zu-Mund-Propaganda, wo irgendwann natürlich auch so nicht mehr funktioniert, respektive völlig aus dem Ruder läuft.
Jawohl, wir haben natürlich die Themen, die in den Medien besprochen werden, haben wir überhaupt nicht im Griff. Das sind, Sie haben vorher, und ich glaube, ich habe dort nicht ganz fertig geantwortet, Sie haben mich gefragt, ob das da sogar noch gegen Haarausfall wirkt, eben die Medien.
Das war ironisch gemeint, aber als ich das gelesen habe, welche Zipperlein, dass jetzt der Schuh alles soll wirken, habe ich wirklich gedacht, okay.
Es ist in England zum Beispiel eine Kundin in einer Talkshow gewesen, im englischen Fernsehen, und die hat erzählt, wie bei ihr das gegen Zellulite wirke. Und dann ist in England, also man bringt das fast nicht mehr weg, seit einem Jahr sind wir der Antizellulite-Schuh. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wissenschaftlich bewiesen ist bei uns Biomechanik, dass der Gang aufrecht wird, dass man fit wird dabei. Das ist es. Und was unsere Kunden sagen und was die Medien schreiben, ist vielleicht gar nicht da, wo wir wollen. Also es hat den Vorteil, dass so viel geschrieben wird, dass einfach das ständig wächst. Und andererseits Kehrseite von der Medaille, dass man das gar nicht mehr richtig im Griff hat und dann eben so Geschichten umwandern.
Sie haben ja sehr früh, Sie haben das Beispiel von Andi Egli gesagt, Sie haben eigentlich sehr früh mit sogenannten Promis geschafft. Das ist ja von dem her noch clever gewesen, dass man die als Multiplikatoren einsetzt. Also in der Schweiz ist das, eben einer von den frühen ist sicher der Andi Egli gewesen oder der Murat Yakin oder aber auch Leute wie Olivier Bernhard, Pascal Zuberbühler.
Ja, Stil, ja.
Genau, die kennt man. Was mir aufgefallen ist, dass sie eigentlich keine Frauen haben. Warum?
Das ist unfair, ja, ist wahr, weil zwei Drittel von unseren Kundinnen sind Frauen und die Männer machen nur ein Drittel aus. Ein Grund ist natürlich, dass die Männer im Sport irgendwie medienwirksamer sind. In den Medien, wenn man schaut, was ist in den Medien, dann ist es Fußball. Fußball, Damenfußball, meine Tochter spielt zwar intensiv Damenfußball, aber Damenfußball mag interessiert niemand. Wir haben das nicht bewusst gemacht. Ich habe angefangen bei den Leuten, die ich kennt habe, also Mandy Egli, und er hat dann wieder andere gekannt, und so hat sich auch dort auf dieser Ebene wieder die Mundwerbung, er hat dann gesagt, du, der müsst noch MBTR haben, das seine Kollegen erzählt, die irgendein Problem kennt, und so sind sich die Kreise auch auf dem Promi-Bereich vor allem um die Männer herum gespielt.
Aber das wäre schon noch ein Feld, wo man jetzt PR-mässig vielleicht müsste abdecken. Wie wenn Sie sagen, 2/3 von unseren Kundinnen sind, oder von unseren Kunden sind Frauen, dann würde das eigentlich heissen, sie brauchen den PR-Effekt gar nicht.
Sie haben mich jetzt auf den Haufen geklopft. Vielen Dank. Ich nehme dem an, wobei wir sind genau eine Firma, die immer nur reagiert hat. Es hat sich immer alles ergeben und wir haben versucht, im Hintergrund einfach nur die Strukturen aufzubauen, um das, was aktiv ohne unser Beisein passiert, zum Beispiel Mitarbeiter, das ist vielleicht auch noch ein Teil vom Erfolg, eben, dass man zuerst möglichst lang selber schafft und möglichst Sportmitarbeiter einsetzt. Wir sind ständig mit allem am Reagieren. Teil vom Erfolg, man darf vielleicht auch noch sagen, dass wir in einfachen Räumlichkeiten drin sind. Also wir haben nicht einfach irgendeinen Neubau angestellt mit goldenen Türklinken, sondern ich bin im gleichen Büro, wenn ich geboren bin, unrenoviert. Also da sieht noch so aus.
Das ist Ihnen nicht wichtig.
Ja, das ist mir nicht wichtig. Das ändert sich jetzt ein bisschen, weil eben ich habe sehr viel delegieren und ich bin nicht zufrieden mit allem, was das Management macht. Ich kann es aber nicht mehr selber machen, übergib es denen und lass das los. Und das ist auch die Realität.
Sie haben ja vor rund einem Jahr die Aktienmehrheit verkauft an Klaus Heidegger, ehemaliger Skirennfahrer und eine Investorengruppe um ihn herum. Warum sind Sie zu dem Schritt, warum haben Sie den Schritt gemacht?
Erstens mal habe ich kein Problem mit Sachen loslassen. Also mit weltlichen Sachen, mit materiellen Sachen. Ich habe auch in Korea das Charles Weiss zum Beispiel loslassen. Das war in ganz Asien ein bekanntes Restaurant. Da sind Diplomaten in Kolonne gestanden. Das war eine Goldgrube. Da habe ich niemand begriffen, dass ich das Problem loslassen. Also ich hänge nicht an etwas. Wir hängen auch an dieser Firma nicht. Ja, das hat aber einen Hauptgrund, warum ich es gemacht habe.
Das nehme ich auch an, weil sonst wäre der Zeitpunkt zufällig.
Jawohl, genau. Nein, der Hauptgrund ist der, dass die Aussage, die ich ganz früh noch mal gemacht habe, wir werden mal bedeutender als Nike, die hätte nur passieren können, oder die kann in Zukunft nur passieren, wenn wir den amerikanischen Markt haben. Und der amerikanische Markt, in dem sind wir nicht drin gewesen. Und über wiederum halt einen Mann, einen Sportler, einen Handballspieler, einen österreichischen, ist dann die Mund-zu-Mund-Werbung in die österreichische Skiszene hineingegangen. Die österreichischen Skifahrer haben angefangen mit MBT zu trainieren.
Vielleicht müssten das die Schweizer auch machen.
Ja, das ist nicht in meinen Händen. Da entscheiden andere Leute. Es ist Tatsache, dass die Österreicher, die Amerikaner, die Kanadier mit MBT trainieren. Und im Ski weiss man, balancieren ist ganz wichtig. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Der Klaus Heidegger hat von dem erfahren. Er hat ja Kiehl's aufgebaut. Kiehl's Kosmetik ist eine von der renommiertesten Kosmetikmarken in Amerika. Er hat die verkauft für ein paar hundert Millionen Dollar. Er hat sich zur Ruhe gesetzt und hat eigentlich nur ein Hauptproblem, kein Druckerproblem.
Mit Mitte 40 oder so, muss man vielleicht noch sagen.
Ja, genau. Mit Mitte 40. Und sein Hauptproblem ist ein Druckerproblem gewesen. Und er hat dann über seine österreichische Skikollegen gehört, dass es eben so etwas gibt. Hat den MBT kennengelernt, ist mit dem rumgelaufen, ist nach 14 Tagen schmerzfrei gewesen und hat sich dann über seine Kollegen bei mir gemeldet, er möchte investieren bei uns. Und das war eigentlich genau da gewesen, was ich gebraucht habe. Er schon lange gedacht, amerikanische Marke müssen wir haben. Und der Beziehungsnetz, das er in Amerika hat, das ist einfach unglaublich. Und seit einem Jahr bei uns in der Firma ist, bewegt sich in Amerika, also wir sind da in den Top-Geschäften in New York sind wir drin. Bei den 4 vom Millionsten MBT letztes Jahr im November ist der Bobby Kennedy, der Sohn vom ermordeten Robert Kennedy, bei uns gewesen. Arnold Schwarzenegger und die nehmen, wo sie Hollywood-Stars nach und nach, wo stolz in denen rumlaufen und sagen, wo von dem Trainer, Personal Trainer, redet, wo sie an den Füßen haben. Das zirkuliert natürlich extrem in den Medien und die Medien bricht schwappend nach Europa über, nach England, nach Deutschland und jetzt in Deutschland heisst es das Produkt aus Amerika. Es sind alle bald das Gefühl, das käme von Amerika. Und es ist halt leider so, dass wenn etwas in Amerika einschlägt, dass das dann auf der ganzen Welt bekannt wird.
Wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Eine letzte Frage. Sie haben die Aktienmehrheit verkauft. Was denken Sie, was Sie 5 Jahre machen?
Ich weiss ja nicht einmal, ob ich den heutigen Tag überlebe. Also ich mache, wie gesagt, keinen Businesspläne. Das schockiert einmal auch gewisse Leute. Wir sind auch nicht abhängig von den Banken. Wir machen uns keinen Druck. Das ist vielleicht nochmal etwas zum Einschieben. Ein Grund zum Erfolg. Wir können das machen, was wir denken, was für den Kunden gut ist. Und wir müssen nicht irgendwelche Shareholders, wo Gewinn wollen abziehen, dienen. Was ich morgen mache, einerseits im Umgang mit meiner Frau ist wichtig. Was mache ich in 5 Jahren mit meinen Kindern? Die Sachen sind mir wichtiger, wie sieht es in der Firma aus? Das sind Resultate, die sich automatisch ergeben. Ich glaube, es ist wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich eine gute Beziehung zu Gott habe. Weil die hilft mir wieder für die zwischenmenschliche Beziehung. Und das sind die wichtigen Sachen. Und der Rest kommt von selber. Für mich ist auch selbstverständlich, dass man das Geld, das man verdient, nicht einfach alles für uns selber brauchen, sondern 10-20% verteilen wieder für gute Zwecke. Ein Teil wieder investieren für das Wachstum für die Firma, dass man auch Mitarbeiter können zahlen können, wachsen. Das ergibt sich dann. Also ich stelle mir nicht vor, wie etwas sein müsste. Da würde man ja auch wieder einen Druck machen.
Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Weiterhin viel Erfolg und Freude im Leben in dem Fall.
Danke Ihnen, Frau Wella, Ihnen auch.
Merci, das war der Fokus auf der RS3. Danke fürs Zuhören. Weiterhin schönen Abend, sagt Marina Wella.